Ich hatte beim letzten Mal, also vor ziemlich genau einem Jahr, eine Predigtreihe angekündigt und begonnen mit dem ersten Gebot. Normalerweise müsste jetzt da was zu sehen sein. Schön. Nach dem ersten kommt das zweite. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Erstes Gebot, du sollst keinen Gott haben außer mir, wird letztendlich, und ich habe mich versucht, vom Neuen Testament her diesem Gebot zu nähern, wird letztendlich durch Jesus Christus klargemacht. Denn wenn Jesus Christus unser fleischgewordener Gott ist, dann ist es unsere Aufgabe, ihm möglichst gut zu folgen, wissend, dass wir scheitern werden. Wissend, dass er uns vergeben wird. So, das war das Erste. Je nach Zählung, die Katholiken tun es zum Beispiel so, werden das Erste und das Zweite Gebot zusammengefasst. Nachher wird klar werden, warum man auf die Idee kommen kann. Das ist durchaus nicht unplausibel. Aber nun zum zweiten Gebot. Ich möchte mal wieder, ich habe das schon öfter gemacht, anfangen mit einer kleinen Anekdote, die ich mit meiner Tochter Cassandra erlebt habe. Die ist eines Morgens auf dem Weg zur Schule mit ihrem Fahrrad schwer gefallen. War keine schlimmen Verletzungen, aber es war durchaus ein Sturz, wo man auch als Papa, der das mitbekommt, einen kleinen Schreck kriegt. Es waren sehr viele Schürfwunden da, es sind viele Tränen vergossen worden. Aber am Ende des Tages dann doch wieder halb so wild. Abends beim ins Bett bringen, haben wir wie üblich zusammen gebetet und haben auch Gott gedankt, dass er auf Cassandra aufgepasst hat, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Und Cassandra hat dann zu mir gesagt, Papa, in dem Moment, als ich gefallen bin, da habe ich an Gott gedacht. Ich habe mir den vorgestellt, aber ich wusste auch, dass der so gar nicht aussehen kann. Ich habe mir den vorgestellt, aber ich wusste, dass der so gar nicht aussehen kann. Ich meine, wie viel Theologie steckt in diesem kleinen, frommen Gedanken? Das ist, Kinder sind manchmal, ich habe auch schon mal über Kinder gepredigt, wir müssen manchmal mehr werden wie Kinder. Das ist so wahr, da ist so viel drin. Denn das zeigt, dass wir manchmal gar nicht anders können, als uns Sachen vorzustellen. Weil das so ist, oder um das zu illustrieren, habe ich drei Stellen mal mitgebracht. Und heute Morgen haben wir noch viel mehr. Wir haben gesungen, du bist meine Sonne, mein Schild, mein weiß ich nicht was. An so vielen Stellen ist klar geworden, wenn wir über Gott nachdenken und über Gott sprechen, kommen wir an Bildern irgendwie gar nicht vorbei. Ne, zweites Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Jetzt steht aber in Psalm 62 zum Beispiel, du bist wie eine Burg, in der ich vor meinen Feinden geborgen bin. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 2. Samuel 7,14, ich werde sein Vater für ihn sein. Und wie viele Stellen haben wir noch gehört? Heute Morgen, hier, wer von euch hat die YouVersion-App? Also nur für die, die es nicht kennen, da kriegst du jeden Morgen eine Bibelstelle und so ein paar Impulse, um ins Gebet zu kommen. Und als wäre es heute, es war heute Morgen dafür gemacht, ich habe das aufgemacht, Psalm 18,2, Jehova ist mein Fels und meine Burg. Und mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf ihn werde ich trauen, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Was ist denn das anders als ein sprachliches Bild? Das sind Bilder, mit denen wir hier zu tun haben. Und angeblich sollen wir uns ja keine Bilder machen. Aber der menschliche Verstand kann gar nicht anders, als in solchen Bildern zu denken. Ich nehme euch jetzt mit in ein Proseminar Germanistik. Wir werden uns ein bisschen mit der germanistischen Linguistik beschäftigen und da genauer mit der sogenannten Semiotik, das ist die Zeichenlehre. Die geht davon aus, dass alles, was wir sprachlich tun, ein Zeichen ist. Folgendes Beispiel. Ich sage das Wort oder ich produziere mit meinem Sprechapparat die Laute b, au, m. Bei euch entsteht das Wort Baum und was passiert dann? In eurem Kopf ploppt was auf. Irgendein Baum. Vielleicht der Kletterbaum aus eurer Kindheit. Vielleicht der Apfelbaum in eurem Garten. Vielleicht das Ding, was ihr gerade eben auf dem Weg hierhin gesehen habt. Das sind reale Ausprägungen dessen, wofür das Zeichen Baum steht. Ich meine, die Sprecher der deutschen Sprache haben sich irgendwann darauf geeinigt, dass das Ding da draußen als Baum zu bezeichnen ist. Wir hätten es ja auch, weiß nicht, Schnubbeldiwupps nennen können oder so. Dann wäre Schnubbeldiwupps das gewesen, was bei euch dieses Bild produziert. Es entsteht jedenfalls ein Bild von einem realen Ding. wenn nicht das Bild von dem realen Ding entsteht, dann entsteht was anderes, nämlich ein Begriff, also ein Konzept von dem, auf was dieses Lautzeichen Baum Bezug nimmt. Also, wir werden uns alle einig werden, wenn wir jetzt einen Baum zeichnen sollen, unten braun, oben grün, Wurzeln, Stamm, Äste, Blätter, fertig. Soweit werden wir uns einigen können. So. Das passiert bei so ziemlich allem. Wenn ich sage Stuhl, ist das Gleiche. Machen wir die nächste Folie auf. Wenn wir uns jetzt einfach vorstellen, ich trage jetzt hier Stuhl ein, dann wird bei euch entweder hier der ganz konkrete, weil er gerade hier steht, vielleicht habt ihr auch einen im Kopf, aber jedenfalls, naja, vier Beine, Sitzfläche, Lehne, ich kann auch Apfel sagen oder Auto, es passiert immer das Gleiche. Wir sind also von unserem von unserem Verstand darauf programmiert, in Bildern zu denken. Wir können das gar nicht anders. Und jetzt sollen wir uns von Gott kein Bild machen. Machen wir die nächste Folie. Wenn ich jetzt sage, Gott, was ploppt da alles bei uns auf? All das, was wir gerade eben schon gehört haben. Der Hirte, der Burg, die Burg, die Festung, der Schild, die Sonne, der Richter, der Anwalt, der Beschützer. Und das sind auch wieder alle Sachen, die wieder unterschiedliche Bilder produzieren. Wenn ich sage Richter, was kommt da alles? Das Problem ist, wie kommen wir jetzt zu einer realen Ausprägung? Wo ist das reale Ding da draußen, was wir anfassen können, wie den Baum, wie die Kirsche, wie das Auto, wie den Stuhl? Das können wir nicht. Damit würden wir Gott ins Materielle herunterziehen. Wir würden den Schöpfer zum Geschöpf machen. Und wer wäre dann der Schöpfer? Das wären wir. Wir würden das ganze System vollkommen umkehren. Und Gott weiß das. Deswegen ist dieses Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, eine Bewahrung. Er bewahrt uns vor diesem Fehler, das System umzudrehen und ihn selbst ins Materielle herunterzuziehen. Er denkt sich, oder er bewahrt uns davor zu sagen, wir können uns ihm gar nicht nähern. Wir wissen ja gar nicht, was wir mit ihm genau machen sollen. Er ist nicht materiell, er ist über allem. Davor bewahrt uns das Gebot. Aber noch viel mehr. Nehmen wir die nächste, wir schauen uns das Gebot mal genauer an. In Exodus 20, 4 steht's. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis, also Abbild, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir jetzt alle unser Handy rausholen, auf Galerie gehen und löschen. Wir müssen nach Hause gehen, alle Familienfotos von der Wand nehmen und aus den Schuhkartons, wo die von Oma noch drin sind, die wir eigentlich mal einheften wollten, müssen die alle wegschmeißen, am besten verbrennen. Sogar das Gemälde von einem Baum. Das müsste alles weg. Obacht. Viel Blödsinn, der in der Welt erzählt wird, hat damit zu tun, dass Dinge aus dem Zusammenhang gezogen werden. Jetzt habe ich doch einen Notizzettel. Genau. Man kann das nicht isoliert betrachten. Erstens haben wir gerade gelernt, unser Verstand kriegt das gar nicht anders hin, als sich Bilder zu machen. Denn selbst das Bild vom Baum in meinem Kopf wäre ja bereits ein Verstoß gegen dieses Gebot, wenn wir es absolut nehmen. Es gibt im direkten Zusammenhang, auch in Exodus, ganz konkrete Aufträge von Gott selbst, Bilder anzufertigen. Deswegen ist das so nicht haltbar. Exodus 25, 18. Und du sollst zwei goldene Cherubim machen für die Bundeslade. Exodus 26, 1. Cherubim sollst du einweben, wie es ein Kunstweber macht, für einen Vorhang in der Stiftshütte. Kurzum, ein absolutes Bildnisverbot ist nicht durchzuhalten, wenn wir ja selbst angewiesen worden sind, Bilder von etwas zu machen, was im Himmel ist. Und von der Erde wollen wir ja gar nicht erst reden. Der nächste Vers in Exodus 20, 5 erklärt das. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das heißt also, das Bild zu machen, ist erstmal kein Problem. Dich davor aber niederzuwerfen und das zu deinem Gott zu erklären, das ist das Problem. Überspitzt gesagt, wenn jetzt die Israeliten in der Wüste nichts anders mit ihrem Goldschmuck anzufangen gewusst hätten, als zu sagen, wir sammeln das alles und machen uns hier ein goldenes Kalb und stellen das hin, weil der Platz so sandig ist und das sieht nicht schön aus und wir machen aus Verzierung hier ein goldenes Kalb hin, ist das erstmal kein Problem. Sollen sie machen, Kalb ist doch schön. Das Problem beginnt da, wo sie anfangen, darum herumzutanzen und zu sagen, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Das ist das Problem. Es gibt noch mindestens zwei andere Stellen, in denen implizit das Bildnisverbot aufgehoben wird. Axel? Genesis 1, 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Ich glaube, über die Stelle kann man ohnehin sich sehr lange, sehr viele kluge und dumme Gedanken machen und eine ganze Predigtreihe halten wahrscheinlich. Konzentrieren wir uns mal nur auf diese Bildsache. Das heißt doch, wir Menschen sind als Ebenbild Gottes geschaffen. Sozusagen als Stellvertreter. Heißt das nicht, wir sollen uns die Welt untertan machen, wir sollen herrschen, was das Zeug hält und alles unterwerfen? Sicherlich ist der Herrschaftsauftrag in Genesis irgendwie mitgegeben. Ich sehe da aber vor allen Dingen was anderes. Wenn jeder einzelne Mensch das Ebenbild Gottes ist, und wenn ich mich umschaue, wir sehen alle ein bisschen anders aus, dann heißt das ja zumindest als Auftrag, ich soll dich und dich und dich und dich, jeden Einzelnen auch so behandeln, als seist du Gottes Ebenbild. Wie das ganz genau geht, schauen wir gleich noch, aber macht euch das mal im Moment klar. Wenn jeder Mensch Gottes Ebenbild ist, und jetzt stell dir mal den einen Arbeitskollegen vor, den du überhaupt nicht ausstehen kannst. Jeder hat irgendwen im Kopf, den er nicht leiden kann. Auch der ist Gottes Ebenbild. Versuch dich da gelegentlich dran zu erinnern und versuch den so zu behandeln. Und wenn der sich noch so wenig benimmt, als sei er Gottes Ebenbild, versuch das. Das deutsche Grundgesetz findet ein anderes Wort dafür, das ist Würde. Die Würde des Menschen ist es, die unantastbar ist. Das ist das, was uns zum Menschen macht. Wir sind substanziell etwas anderes als ein Tier. Gott hat uns nicht zum Spaß an die Spitze der Schöpfung gesetzt. Als seine Ebenbilder. Okay, ich habe euch eine zweite Stelle versprochen. Johannes 12, 44, 45. Jesus aber rief, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Jetzt kommt die entscheidende Stelle. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Das ist ja schon fast keine implizite Aufhebung des Bildnisverbots mehr. Das ist ja schon fast ausdrücklich die Aufhebung. Auch hier wieder überspitzt formuliert, man könnte umformulieren und sagen, du sollst und du darfst dir ein Bildnis machen. Und das Bild ist Jesus Christus. Wenn Jesus Christus, und das habe ich ja schon in der Predigt über das erste Gebot gesagt, wenn wir anerkennen, dass Jesus Christus unser fleischgewordener Gott ist, er ist Mensch geworden, ganz und gar Mensch. Er hat gefrühstückt, er hat gegessen, hat sich die Fußnägel geschnitten, hat sich mit dem Hammer auf den Finger gehauen, als er Zimmermann war, hat dabei vermutlich mal geflucht. All diese Dinge, die Menschen tun. Dann dürfen wir das auch so anerkennen. Dann dürfen wir ihn auch so darstellen. Heißt, du darfst dir ein Kruzifix umhängen mit Jesus-Darstellung drauf. Du darfst das an die Wand hängen. Du darfst dir das meinetwegen auf den Unterarm tätowieren. Aber bedenke, was im Gebot steht. Wirf dich nicht vor ihnen nieder, bete sie nicht an. Heißt, wenn du so ein Kruzifix um den Hals hängst, ja, mach das, aber tu nicht so, als hätte das Ding irgendeine magische Fähigkeit. Das ist nicht das, was dich beschützt. Das ist nicht Gott. Das Ding ist vielleicht was, was dich daran erinnert, dass der da ist. Wenn es dich daran erinnert, dass du beten sollst, schön und gut, mach das. Aber bete sie nicht an. Und wenn wir anerkennen, dass Jesus Christus das fleischgewordene Bildnis Gottes ist. Und das in Verbindung mit dem, was ich davor gesagt habe, mit der Stelle davor, dann heißt das ja, behandle die Menschen so, wie Jesus das tun würde. Wir fassen zusammen. Achso, wir sind noch gar nicht beim Zusammenfassen. Ich habe noch was. Einen habe ich vergessen. Wenn wir über Gott Vater gesprochen haben und über Gott Sohn gesprochen haben, dann müssen wir wenigstens auch 2-3 Worte über den Heiligen Geist verlieren. Hier, ja, hup. Und Johannes bezeugte es und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Hier haben wir den Heiligen Geist, der als Taube symbolisiert wird. Jetzt können wir wieder ins germanistische Seminar zurückgehen und sagen, naja, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Vergleich, einer Metapher und einem Symbol? In diesem Fall haben wir es mit einem Symbol zu tun, können wir an anderer Stelle klären. Aber dieses Symbol heißt ja erstmal, diese Taube ist legitimiert. Wenn wir den Heiligen Geist darstellen wollen, uns vorstellen, dann haben wir, okay, dann haben wir dieses Bild von einer Taube. Ist also in Ordnung. Heißt aber auch nicht, dass du die Taube draußen anbeten sollst. Ansonsten müssen wir natürlich als Autofahrer immer froh sein, dass unsere Autos gesegnet werden. Ja? Okay. Also, Gott Vater, nicht materiell, Gott Sohn, Fleischwerdung und der Heilige Geist in der Symbolisierung als Taube darstellbar. Was möchte ich, dass ihr heute mitnehmt von dieser Predigt? Erstens, ein absolutes Bildnisverbot widerspricht ausdrücklich, erstens, dem biblischen Zusammenhang, wenn wir sogar darauf hingewiesen werden, macht das und das, also fertige Bilder an. Und es widerspricht dem menschlichen Verstand. Wir können gar nicht anders, als Bilder zu entwerfen. Wichtig ist dabei aber, nimm diese Gegenstände oder Bilder lediglich als Erinnerung, als Anker. So wie der Zipfel an Jesu Gewand. Ja, das ist maximal so ein Ding, an dem du dich festhalten kannst, was nach oben zeigt. Und bete sie nicht an. Und zum guten Schluss, das deutlichste Abbild Gottes ist der Mensch an sich und besonders Jesus Christus als Mensch gewordener Gott. Also behandle deine Mitmenschen so, wie es Jesus getan hat.